Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Vorsicht, Zensur. Wie eine nicht gezeigte Doku über Antisemitismus die Gemüter spaltet.
Achtung, Arroganz, wie sich Medien verändern müssen.
Obacht, ein Blick über den Tellerrand, wie Förderprogramme Innovationen in den Medien möglich machen sollen.
Umsicht, so sieht's hier also aus. Kühners darf bei Facebook rein.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute auch von Renate Künast. Die grüne Bundestagsabgeordnete durfte als erste deutsche Politikerin das Facebook-Löschzentrum gegen Hasskommentare und Gewaltdarstellung in Berlin von innen sehen. Nach ihrem Besuch sagte sie bei unseren Kollegen im Deutschlandfunk, Zitat, ich glaube, dass das, was qualitativ neu ist, ist, was an öffentlicher Kritik und an Fragen da ist, glaube ich, hat Facebook systematisch unter Druck gesetzt. Reicht nicht, nur bestimmte Aufgabenerledigungen zu behaupten, sondern man muss auch zeigen, wie das funktioniert. Und ich glaube auch, am Ende hat die Debatte über gesetzliche Regelungen und so insgesamt dann schon bei Facebook auch Druck ausgelöst.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich finde es ja gut, dass Facebook sich transparent zeigt und Politikern einen Blick hinter die Kulissen gewährt und ja auch den Dialog sucht. Demnächst soll ja dann auch noch ein Vertreter des Justizministeriums zu Besuch sein. Ich glaube aber auch, dass diese Besuche nicht viel bringen, außer den Politikern selbst, die diese Anlässe gern dazu nutzen, um sich als Bewahrer der Menschlichkeit und der Persönlichkeitsrechte zu präsentieren. Eigentlich aber überschätzen sie doch ihren eigenen Einfluss, nämlich dass Facebook gegen Hate Speech und Gewaltdarstellung vorgeht, das ist doch vor allem Eigeninteresse, weil sie erkannt haben, dass Hasskommentare und Co. dem Netzwerk und damit ihrem Produkt schaden. Aber gut, am Ende ist es wahrscheinlich für Politik und für Facebook irgendwie die berühmte Win-Win-Situation.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das zensurfreie Medienmagazin.
War es Zensur oder gab es tatsächlich einfach handwerkliche Fehler?
Und ist Bild.de jetzt der Rächer der Entrechten? Fragen über Fragen, die in dieser Woche ja nicht nur die Medienbranche beschäftigen.
Auserwählt und ausgegrenzt, der Hass auf die Juden in Europa. So heißt die Dokumentation, die jetzt gerade für Wirbel sorgt, ob am Ende der Wirbel von der eigentlichen Problematik ablenkt, mit der sich die Doku beschäftigt.
Fest steht jedenfalls, es ist ein sensibles Thema. Es geht um Antisemitismus und wie verbreitet er in unserem europäischen Alltag ist. Jetzt wird aber vor allem über die Doku selbst geredet. Wir haben dazu eine kleine Presseschau für euch zusammengestellt, aber erst einmal sollten wir über die Hintergründe sprechen.
Da hast du recht, Herr Pähler. Also Arte hatte in Zusammenarbeit mit dem WDR diese Dokumentation in Auftrag gegeben, aber dann entschieden, die Produktion nicht zu zeigen. Die Autoren waren natürlich enttäuscht. Das ausmachte eine Runde, unter anderem im Netz. Es gab da verschiedene Stimmen, die zunächst Arte und dann auch dem WDR vorwarfen, das Thema Antisemitismus kleinreden zu wollen oder gar bewusst raus aus der Öffentlichkeit halten zu wollen. Hier und dort fiel auch mal das Wort Zensur.
Aber was sagen jetzt die Sender dazu? Arte gibt an, dass die Doku sich mit Europa beschäftigen solle, ein großer Teil des Films aber im Nahen Osten spiele. Und zudem hätte die Doku ausgewogener berichten sollen. Auch der WDR meldete, Zitat, handwerkliche Bedenken an. Es wird geprüft, ob die journalistischen Standards und Programmgrundsätze des Senders eingehalten werden. Und die Prüfung beim WDR, die dauert demnach momentan noch an.
Ja, und vielleicht denke ich so, bis dahin, so eine typische Mediendebatte, die es immer mal gibt. Und dann gab es am Dienstag so was wie ein Paukenschlag. Auf jeden Fall eine große Überraschung, die im Nachhinein, ich weiß nicht, hat dich das überrascht, als du das gehört hast?
Also eigentlich hat es mich schon gewundert, weil, also wie kommen die dazu, über die du jetzt gleich sprechen willst? Also wieso kam auf mal diese Doku dann doch, warum war sie zu sehen?
Am Dienstag also dann die Überraschung, Bild.de titelt mit, Bild zeigt die Doku, die Arte nicht zeigen will. Für 24 Stunden gab sie zu sehen, Bild.de-Chef Julian Reichelt schrieb dazu, seit Wochen wird bis in die höchsten Ebenen der Politik über diese von Gebührengeldern produzierte Dokumentation diskutiert, ohne dass die Bürger sie sehen dürfen. Ohne dass sie sich ein Urteil bilden können. Und weiter, der Verdacht liegt bitter nahe, dass diese Dokumentation nicht gezeigt wird, weil sie politisch nicht genehm ist, weil sie ein antisemitisches Weltbild in weiten Teilen der Gesellschaft belegt, das erschütternd ist. Und plötzlich schauten nicht nur viele die Doku, die Debatte ist auch um eine weitere Frage ergänzt worden, nämlich sind die Beweggründe von Bild.de wirklich so edel, wie sie den Lesern und Doku-Zuschauern hier verkauft werden?
Aber schauen wir jetzt mal auf die Reaktion. Also es wird heute viel ein Video von Anja Reschke geteilt, die Moderatorin beim NDR-Medienmagazin ZAP, findet das Verhalten der Bild frech. Zitat von ihr, das Verhalten der Bild-Zeitung halte ich schon für recht fragwürdig. Und weiter, der Film ist mit Beitragsgeldern finanziert und nicht mit dem Geld der Bild-Zeitung. Für jedes Foto der Bild-Zeitung, jede Schlagzeile, die einem anderen Medium veröffentlicht wird, verlangt der Springer-Konzern Geld. Mit welchem Recht also zeigt er jetzt also einen Film, dessen Rechte er nicht hat? Mit welchem Recht grätscht die Bild-Zeitung in die Hoheit und die Verantwortung anderer Redaktionen rein? Ist das jetzt das neue Geschäftsgebaren? Ja, ARD druckt Beitrag, den Bild nicht drucken will. Na, auf die Reaktion wäre ich gespannt. Diesen Film einfach zu senden ist kein Verdienst, sondern schlichtweg frech, finde ich. Zitat Ende. Vielleicht sagt ihr jetzt, klar, NDR gehört zur ARD. Die sind ja quasi auf der Seite des WDR. Aber mal sehen, was die anderen so schreiben.
Also ich habe hier zum Beispiel mal die Einführung in den Text von Arno Franks Spiegel Online-Artikel mit Elan ins Minenfeld. Und der zeigt sehr schön, wie viele Kommentatoren das Thema besprechen. Übten ARD und WDR Zensur, als sie entschieden, eine Dokumentation über Antisemitismus nicht auszustrahlen? Kaum. Der Film hat schlichtweg handwerkliche Mängel. Die Lösung von Bild.de, ihn unfertig doch zu zeigen, ist keine. Den von uns eben zitierten Bild.de-Ausschnitt kommentiert er so, Zitat, womit unterstellt wäre, Arte und WDR hätten der Öffentlichkeit willentlich die sensationelle Selbsterkenntnis vorenthalten, dass die Öffentlichkeit antisemitisch ist. Auch hatten die betreffenden Sender, wie für Behörden dieser Größe üblich, auf kritische Fragen denkbar täppisch reagiert. Und je länger der ohnehin schon brisante Film im Giftschrank lagerte, umso brisanter wurde er tatsächlich, wirkte, was nun zu sehen war, wie ein unfertiges Produkt. Entlarvende Ausschnitte aus dem arabischen Fernsehen sind noch nicht untertitelt. Maliziöse Kommentare wären womöglich noch einer weiteren Bearbeitung zum Opfer gefallen. Zitat Ende.
Schauen wir nochmal rüber zu Zeit Online. Dort schreibt Mirna Funk auch über handwerkliche Mängel. Zitat, deswegen ist dieser Film propagandistisch und manipulativ. Er lässt dem Zuschauer keinen Raum, sich ein Bild von Antisemitismus zu machen. Er will die Deutschen belehren. Er will ihnen sagen, Leute, wenn es um Israel und das Leid der Palästinenser geht, dann habt ihr völlig einen an der Waffel. Das ist das Ziel des Films. Zitat Ende.
Wobei René Martens hat in seinem Kommentar für die Taz mögliche handwerkliche Mängel der Dokumentation nicht beschrieben. Er konzentriert sich auf was anderes. Zitat, es ist ein dediziert pro-jüdischer Film, geprägt unter anderem von der Empathie für französische Antisemitismusopfer. Also er sieht das Problem eher bei Arte und dem WDR. Weiter heißt es, Zitat, wie konnte man in Straßburg und Köln so naiv sein und glauben, dass sich im Zeitalter der Leaks ein Film unter Verschluss halten lässt? Der Fall ist für Arte und den WDR nicht nur ein moralisches, sondern auch ein strategisches Debakel.
In diese Richtung geht auch der Kommentar von Christian Bomarius, unter anderem in der Berliner Zeitung und im Kölner Stadtanzeiger zu lesen. Wäre der Film keine Provokation, schreibt er, müsste man ihn verbieten. Und weiter, die Dokumentation ist ein anspruchsvoller, wichtiger Beitrag zur Aufklärung über den grassierenden Antisemitismus. Umso verstörender ist die Zensur des Arte-Programmdirektors, der die Ausstrahlung verhindert. Und umso verdienstvoller die Entscheidung der Bild-Zeitung, ihn der Öffentlichkeit nun doch zugänglich zu machen.
Tja, und auf Twitter und Facebook gibt es auch unzählige Kommentare. Kai Diekmann als Ex-Bild-Chef, Redakteur und Herausgeber kommentierte das mit lieber frech als feige. Ja.
Jetzt gibt es jemanden, die sieht das ganz anders. Die freie öffentlich-rechtliche Hörfunkjournalistin Sandra Müller auf Facebook schrieb sie, ich bin erschüttert. Menschen, darunter auch Politiker, wollen Arte jetzt per Unterschriftenaktion im Netz dazu bringen, die umstrittene Antisemitismus-Doku doch noch zu zeigen. Eine Doku, die nachweislich nicht den üblichen journalistischen Qualitätsmaßstäben entspricht. Ich jedenfalls habe den Film angeschaut und finde, es gibt viele gute Gründe, diesen Film nicht zu zeigen, denn er ist handwerklich fehlerhaft und alles andere als gut gemachter Journalismus. Und genau das wünsche ich mir von einer Redaktion, dass sie nur ausstrahlt, was professionell journalistischen Qualitätskriterien entspricht. Egal bei welchem Thema. Selbst bei einem, das dringend behandelt gehört. Hauptsache, irgendwas zu veröffentlichen über ein unbestritten wichtiges Thema halte ich dagegen nicht für die Aufgabe öffentlich-rechtlicher Sender. Und übrigens auch keines anderen journalistischen Mediums. In Klammern Grüße an die Bild. Ja, soweit ein Teil des Kommentars von Sandra Müller.
Was uns bei dieser Debatte auffällt, die Fronten, die verlaufen wenig überraschend. Wegen einer redaktionellen Entscheidung wird wieder die komplette Systemfrage debattiert, übrigens mit überraschend wenigen neuen Argumenten.
Da wir hätten deswegen einen Vorschlag. Wie wäre es denn, wenn wir wieder über das Thema der Doku als solche debattieren? Die Rolle des Antisemitismus im europäischen Alltag. Das erscheint doch viel nötiger.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Also Herr Päder,
ja.
Ich lese dir jetzt mal Aussagen über die Medienbranche vor und du kommentierst die bitte, ja?
Okay.
Okay, Herr Päder. Die erste Aussage ist, wir Medien sind arrogant.
Also ich nicht.
Nein?
Die anderen, ich glaube, es gibt einige, die das sind. Ja.
Ah, okay. Wir bauen schlechte Produkte.
Ich finde zumindest viele schlechte Medienprodukte. Das heißt, es gibt auch viele Medienmacher, die schlechte Produkte bauen. Ja, unterschreibe ich.
Wir kümmern uns nicht um die Bedürfnisse unserer Nutzer.
Also wir hier bei Deutschlandfunk Nova schon.
Ja.
Ich glaube, alle anderen machen das nicht so gut.
Okay. Die Menschen wenden sich von traditionellen Medien ab, weil sie sich nicht beachtet fühlen.
Das glaube ich sofort. Oder?
Warum? Wer hat Schuld?
Ja, die Medien, die traditionellen, doch nicht die Menschen.
Ach so.
Die haben ja ihre Bedürfnisse, wenn die Medien darauf nicht reagieren.
Ich dachte Trump.
Trump ist im Zweifelsfall immer schuld. Das wäre mir aber zu einfach. An dieser Stelle wäre mir das ausnahmsweise mal zu einfach, es auf Trump zu schieben.
Diese Gedanken oder diese Sätze, die wir hier gerade von euch gehört haben, die kommen von Lina Timm. Sie leitet seit 2 Jahren das Media Lab Bayern. Das ist ein Inkubator für digitale Medien, welcher von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien finanziert wird. Verschiedene Förderprogramme und Events sollen Medien-Startups unterstützen, sowie die Technologiebranche mit den traditionellen Medien zusammenbringen. Nicht zum ersten Mal hat Lina Timm kürzlich bei einer Branchenveranstaltung diese Sätze fallen lassen und da auch Klartext geredet.
Warum die Medien arrogant sind, warum sie Medien-Startups fördert und warum Technologie und Medienbranche besser zusammenarbeiten sollen, darüber reden wir jetzt mit der Leiterin des Media Labs und der Absolventin der Deutschen Journalistenschule. Guten Abend, Lina.
Guten Abend.
Daniel hat ja gerade schon gesagt, er dachte immer am Vertrauensverlust der Institution ist Trump schuld und nicht wir Medien. Das scheint, glaube ich, so nicht wirklich haltbar. Aber warum sind wir Medien arrogant?
Mir ist es so ein bisschen aufgefallen, seit ich viel mit jungen Startups zusammenarbeite. Ich war ja auch lange selbst in Redaktionen und da war immer so eine Art, wie man irgendwie mit Lesern umgegangen ist. Die Leserbriefe wurden irgendwie 2 Wochen nicht beantwortet und dann mit einem Schmunzeln in den Papierkorb geworfen, ein bisschen überzogen gesagt natürlich. Aber irgendwie oft war es so. Und jetzt mit den jungen Startups ist es so, die feiern irgendwie jeden neuen Nutzer und freuen sich total über Feedback, was sie von den Nutzern kriegen. Und seit ich so viel mit denen mache, ist mir wirklich aufgefallen, wie Journalismus eigentlich oder so die klassischen Medien mit ihren Nutzern umgehen und wie arrogant das eigentlich ist.
Hast du da Beispiele? Was ist dir arrogant? Also jetzt abgesehen von den Leserbriefen, die nicht gewertschätzt werden.
Naja, also die klassische Redaktionskonferenz läuft ja irgendwie so, wir wissen eigentlich, was den Leser da draußen interessiert oder was den zu interessieren hat. Also das ist ja oft so, wenn man irgendwie nach Themen sucht, wir finden, der Leser sollte das wissen und der sollte irgendwie sich mit diesem Thema beschäftigen, ob der das möchte oder ob der das ganz anders möchte. Das steht überhaupt nicht zur Debatte und da wird auch keiner gefragt, sondern es ist einfach so ein generelles, ja, die Leser, die sind irgendwie doof und wir lassen unser Wissen über sie herabregnen und sie sollen es doch bitte aufsaugen.
Aber wenn man jetzt so eine Haltung hat, was kann man denn dann machen, damit man nicht mehr so eine Haltung hat? Also wie kann man diese Arroganz denn irgendwie sozusagen verändern oder abstreifen oder wenigstens minimieren?
Also wir haben im Media Lab Bayern halt so gewisse Innovations-Startup-Methoden bei uns mit reingeholt. Und das war eben auch ein Prozess bei uns, der da so über die Zeit gelaufen ist und wie wir die Programme aufgebaut haben. Und eins davon ist fast schon ein Buzzword, Design Thinking. Da geht es halt wirklich darum, dass man Produkte, auf die ist es eigentlich gemünzt, mit Nutzern gemeinsam entwickelt und sich eigentlich erstmal anschaut, was für ein Problem haben die denn eigentlich und wie können wir das lösen. Und nicht wie Journalisten es immer so gerne machen. Ich wollte schon immer mal XYZ machen und das baue ich jetzt und dann wundere ich mich, warum es niemand haben will. Und ich glaube, diese Methodiken und diese Herangehensweise, wie Startups das halt machen und auch machen müssen, weil sie ja überhaupt kein Background, keine Hundertschaften von Lesern irgendwie schon da haben, sowas zu nutzen und da einfach offener zu sein und sich zu überlegen, wie man denn mit den Lesern vielleicht auch Produkte zusammenentwickeln kann. Ich glaube, das ist mal eine Richtung, in die es gehen könnte.
Was glaubst du denn, wenn jetzt kein Umdenken bei traditionellen Medien stattfindet, worauf müssen die sich dann einstellen?
Also bei unseren Teams sehe ich einfach, wie viel Erfolg die haben, wenn die ihre Produkte eben mit den Nutzern zusammen entwickeln und regelmäßig sich das Feedback holen. Und ich glaube, also jetzt nicht nur, weil wir Startups fördern, sondern weil ich wirklich dahinter stehe und glaube, wenn wir da nicht oder die Medienbranche nicht insgesamt umdenkt und den Leser ernst nimmt oder die Nutzer ernst nimmt, dass da ganz viel den Bach runtergehen wird und halt einfach die überleben, die sich eine Community aufbauen, die authentisch sind, die glaubwürdig sind und bei denen ich irgendwie als Nutzer das Gefühl habe, ich werde ernst genommen.
Was auch ganz interessant ist, glaube ich, gerade wenn es ums Thema Innovation geht, dass ja eigentlich, wenn man sich so die ganzen Branchenveranstaltungen anhört, das ein wichtiges Thema ist. Das sagt man immer so, ne? Aber trotzdem hat man das so Gefühl, gerade glaube ich auch, wenn man dir so zuhört, wie du auch so lebhaft aus der Startup-Welt berichtest, dass es immer noch so gewisse Hemmnisse gibt, die dann auch so Aussagen, die sich immer wiederholen, die dann auch Redaktionen oder einzelne Mitglieder oder auch Verlagsmanager oder auch Funkhausentscheider dann auch immer dann sagen. Wir haben mal dir von dir so 5 dieser Sätze mal genommen, ja, und würden gerne mal die
noch
von
mehr
dir erklärt.
Zitate gefunden.
Ja, wir haben ganz viele Zitate von dir gefunden. Und die würden wir gerne mal, dass du das mal ein bisschen hinterlegst, so im Hinblick auf Innovation. Mhm. Warum du glaubst, dass sich, wenn man die immer weiter sagt, sich der Journalismus am Ende sogar selbst zerstört. Und also das würden wir gerne mal unterfüttert bekommen. Der erste Satz ist: Innovation, ja super, aber ich muss gerade was anderes machen.
Ja, ich finde, das ist so der klassische Satz in größeren Redaktionen, was einfach schwierig ist. Also ich meine, Innovation kostet Zeit und das irgendwas komplett Neues aufzubauen, da muss man sich irgendwie reinfuchsen und da muss man ein bisschen Zeit reinstecken und das geht halt selten nebenbei. Das geht bestimmt, wenn man irgendwie einen Tag die Woche sich freischaufelt dafür oder auch vom Chef irgendwie frei bekommt oder die Zeit bekommt. Aber so, das ist
Donnerstags ist bei uns immer Innovationstag, ne, Herr Peller?
Sehr gut.
Auf jeden Fall. Da machen wir immer was Neues.
Wenn man das schon als Innovation verkaufen kann, okay.
Naja.
Genau, aber ich finde, das ist so die klassische Ausrede, auch irgendwie, ich habe keine Zeit oder da haben wir gerade keine Zeit für und irgendwann ist halt vorbei, dann haben wir alle anderen aufgeholt.
Also schreiben wir auf, Innovation braucht Zeit. Nächster Satz ist, ach, das machen wir selbst.
Oh ja, auch das klassische große Medienhausproblem und widerspricht sich ja total lustig eigentlich mit dieser Zeitgeschichte, weil wenn man keine Zeit hat, wie soll man denn dann alles selbst machen? Und es gibt einfach wahnsinnig viele coole Startup-Teams da draußen. Ein paar sind bei mir im Media Lab, aber ein paar sind auch im Next Media Accelerator oder in anderen Institutionen und Einheiten unterwegs. Und da sind Teams, die haben total Bock, was zu machen und die sind super schnell unterwegs, die passen, die würden sich total freuen über Testkunden und irgendwie mit einem Medienhaus zusammen was zu entwickeln. Können sie aber nicht, weil das Haus sagt, nee, das machen wir lieber selbst und sonst klaut uns ja jemand die Innovation. Und das finde ich einfach Quatsch. Da kommen wir nicht schnell genug voran.
Vorhin haben wir schon über die knappe Zeit gesprochen. Sprechen wir über was anderes, was knapp ist. Ein Satz, der auch häufig gesagt wird: Innovation, wir haben kein Geld zum Rumspielen.
Ja, braucht auch ein bisschen Geld. Aber tatsächlich immer nicht so viel, wie man eigentlich denkt. Also die Teams bei mir, die haben alle nichts. Und lustigerweise bringt die das so viel schneller voran, wenn die nämlich wissen, dass sie nächsten Monat kein Essen haben, wenn sie jetzt nicht schnell was auf die Beine gestellt kriegen. Es braucht gar nicht so wahnsinnig viel Geld und es braucht einfach nur irgendwie Mut und Lust, was zu machen. Und ich finde, daran hapert es immer. Oder ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt in der Branche.
Also ich glaube, dass zumindest das Thema Geld, von wegen wir haben kein Geld zum Rumspielen, dass das gerne ein Argument ist, was man schnell mal vorschieben kann, was vordergründig, glaube ich, auch erstmal momentan auch standhält. Ne? Also da muss man erstmal dahinter schauen. Und ich glaube, dass es oft eine Ausrede ist, also noch mehr noch als das andere. Und deswegen teile ich deine Beobachtung da, glaube ich. Mhm.
Also was ich halt auch gehört habe, wenn ich jetzt 500 Euro in Facebook-Anzeigen stecke, dann bringt mir das doch mehr, als wenn ich irgendwie ein Innovationsprojekt mache. Und das ist halt alles viel zu kurz gedacht.
Zum Satz, wir wissen, was die Leser wollen, hast du ja gerade schon was gesagt, aber einen hätte ich noch. Geld verdienen, das ist nicht unser Job.
Der klassische Journalist. Auch hier, und ich finde es so toll an diesem Job, weil ich habe so wahnsinnig viel von diesen Startups auch gelernt. Da sitzen Teams zu dritt zusammen und einer von denen ist der Journalist, einer ist der Programmierer und einer ist der Mensch, der sich um die Zahlen kümmert. Und da ist so völlig klar, dass sie in einer einen Sekunde sich ein journalistisches Format überlegen oder wie sie jetzt ihre Geschichte aufschreiben und in einer anderen Sekunde sich damit befassen müssen, wie sie Geld verdienen. Und ich glaube, das war halt so einfach, über die Jahrzehnte irgendwie Redaktionen von allem zu trennen, dass man im Aufzug nicht mehr mit den Verlagsleuten sprechen durfte und dann sich eigentlich als Journalist nur noch um seine Geschichte kümmern konnte und nicht mehr darüber, wie man irgendwie Geld verdient. Aber nachdem halt jegliches Monopol auf Informationen und Inhalte weg ist, wäre es halt ganz gut, das wieder zu tun.
wenn du das so jetzt alles so vorträgst, dann machst du das ja unglaublich charmant, aber da steckt ja doch auch eigentlich ziemlich viel fundierte Kritik dahinter. Wie sind denn eigentlich so die Reaktionen aus der Branche auf deine Thesen? Gibt es da auch Lob und welche Kritik gibt es auch?
Oh, sehr gemischt. Es ist ganz lustig, weil ich habe das jetzt schon so ein paar Mal irgendwie gesagt und man merkt so die Leute, die im Alltag wirklich mit so Innovationsprojekten zu tun haben und die sind, die es dann umsetzen, die finden sich da irgendwie ziemlich drin wieder. Als ich das mal vor so einer Gruppe Chefredakteure vorgetragen habe, kam es nicht so gut an.
Was mit Medien? Das selbstbewusste Medienmagazin hier beim geilsten Radiosender der Welt, Deutschlandfunk Nova.
Wollt ihr was mit Medien machen? Nicht bei einem traditionellen Medienhaus, sondern vielleicht auch selber gründen. In Deutschland gibt's da passend dazu verschiedene Förderprogramme, damit's besser klappt. Manchmal passiert das im Hochschulumfeld oder es gibt Inkubatoren, die zum Beispiel von den Landesmedienanstalten gefördert werden, wie etwa beim MIZ, dem Medieninnovationszentrum Babelsberg für Berlin und Brandenburg.
Und in Bayern, da gibt es das Media Lab Bayern seit 2 Jahren und das wird geleitet von unserem heutigen Gast, von Lina Timm. Lina, ihr macht Events, aber es gibt auch Förderprogramme. Lass uns doch mal erstmal darüber reden, wie war euer Förderansatz, als ihr begonnen habt, also vor 2 Jahren?
Ich glaube, der Ansatz war, wir machen mal. Also wir sind gestartet mit einem ganz klassischen, ja eigentlich Inkubator-Accelerator-Programm, wo wir gesagt haben, wir holen 4 Teams rein, geben denen ein bisschen Geld und die kriegen Mentoring von uns und Büroräume. Das ist so, glaube ich, der Klassiker, den man machen kann. Und wir haben mit dem ersten Batch damals ganz viel gelernt, was die an Coachings brauchen, an Mentoring brauchen, an Themen überhaupt auf dem Tisch haben. Das waren so ganz klassische Startup-Themen. Also wie baue ich mein Produkt, wie vermarkte ich das, wie viel nehme ich an Geld dafür? Und was wir dann aber auch gemerkt haben, war, dass irgendwie ganz viele Bewerbungen kamen von super coolen Leuten, die aber irgendwie das Team noch nicht komplett hatten oder wo die Idee sehr grob war. Und die konnten wir da irgendwie nicht richtig aufnehmen in das Programm, weil das einfach so nicht gestrickt war. Und haben dann relativ schnell gesagt, nach so einem Jahr, dass wir was Neues probieren und eigentlich was brauchen, was viel, viel früher ansetzt und die früher abholt.
Hast du mal so 1, 2 Beispiele, was so bei euch entstanden ist?
Ganz am Anfang oder jetzt oder
was du magst.
Irgendwas. Also wir haben im ersten Batch, und das ist immer noch ein super schönes Beispiel, das ist der Kontext. Das ist ein Online-Hintergrundmagazin. Also die suchen alle Infos zu einem Thema zusammen und stellen die auf so einer interaktiven Karte dar. Und das ist immer deshalb so ein schönes Beispiel, weil die eigentlich dieses Inhaltliche machen wollten. Um das Inhaltliche machen zu können, haben sie aber eine Software gebaut und haben dann gemerkt, dass diese Software sich viel besser verkauft, machen jetzt damit ihr Geld und machen das Magazin noch nebenbei und haben damit ein ziemlich cooles journalistisches Produkt entwickelt, was einem Themen wie die griechische Wirtschaftskrise oder TTIP oder weiß ich nicht was, also sehr viele Wirtschaftsthemen, einfach sehr gut nahe bringt und auch im Bildungsbereich ganz gut einsetzbar ist.
Jetzt seid ihr ja seit 2 Jahren am Start. Was hast du denn in den letzten beiden Jahren über Medien-Startups gelernt?
Dass sie es so viel schwerer haben als alle anderen Startups. Stimmt natürlich nicht ganz. Also am Anfang war so ein bisschen mein erstes Learning, dass die Teams eigentlich oder das Medienstartups eigentlich gar nicht so viel anderes brauchen, als wenn man normal eine Firma gründet, weil am Ende steht halt immer da, man muss ein Produkt bauen, was Leute lieben. Das Produkt muss gut sein, ich muss es verkaufen. So. Und dafür sind es einfach die klassischen Startup-Themen, die man dann hat. Ich muss das irgendwie pitchen, ich muss brauche einen Marketingkurs, ich brauche ein Sales-Coaching, sowas.
Aber, wollte ich unterbrechen.
Und danach kam dann so ein bisschen doch das Problem mit dazu, dass halt viele B2B-Geschichten, also wenn ich jetzt irgendwie meine Software an ein Medienhaus verkaufen will, dass das einfach so viel schwerer ist als auf dem normalen Markt, weil die Medienhäuser halt gar nicht so weit sind, überhaupt mit Startups zusammenzuarbeiten.
Aber sind denn eigentlich die, die Medien-Startup-Betreiber anders als andere Gründer in anderen Branchen? So vom Typ?
Nee, eigentlich nicht. Also die schönsten Teams bei mir sind immer die, die gar nichts mit Medien zu tun hatten und aus Versehen ein Medien-Startup gegründet haben.
Soll passieren, ne? Aus Versehen was mit Medien ist auch schön, ja.
Genau, aus Versehen was mit Medien. Nee, das ist aber ganz witzig, weil die einfach diese typischen Schranken, die man so hat, wenn man irgendwie ein paar Mal in Redaktion gearbeitet hat, weil halt Sachen so gemacht werden, das haben die halt nicht. Und die kommen auf völlig abstruse, sehr lustige und sehr erfolgreiche Ideen. Und gerade wenn die so aus der Tech-Szene kommen, dann sind da super coole Sachen dabei, wo man sich irgendwie denkt, warum zur Hölle haben wir das immer mit der Hand gemacht in der Redaktion, wenn man das genauso gut automatisieren kann. Aber sonst sind, man braucht als Gründer einfach echt viel Durchhaltevermögen und super viel Passion für das, was man tut.
Wie ist eigentlich so die Szene hier in Deutschland, die sich so mit neuen Produkten rund um Medien, sei es entweder direkt oder auch indirekt mit Medien, wie ist die aufgestellt? Weil es gibt ja viele Förderprogramme in Deutschland. Gibt es viele junge Förderwillige, die sich da einmal bewerben? Oder ist es irgendwie so, dass man die sich schon so gegenseitig zuschiebt?
Das war aber eine Suggestivfrage.
Ich habe das also, nicht rausgehört.
Also die Szene ist vor allem klein, das muss man schon sagen. Also wir haben jetzt auch nicht die überbordenden Bewerberzahlen, die man sich vielleicht wünschen würde. Das ist immer so ein bisschen die Frage, woran das liegt. Also momentan ist es in Deutschland tatsächlich so, dass Teams von einem Förderprogramm ins andere gehen. Aber so ein bisschen daraus, weil jedes Förderprogramm zu wenig Geld hat eigentlich für das Team. Also ich würde mal so einen Raum stellen, dass man wahrscheinlich mit so einem Team, wenn man irgendwie 100.000 Euro hat, dann kann man gut anfangen und braucht dann vielleicht auch nicht so viel mehr, bis man das erste Geld verdient, je nachdem, was man baut natürlich. Aber bei uns kriegen die 15.000 Euro. Beim MIZ in Berlin kriegen sie 30.000 Euro. Und das ist halt alles zusammen immer noch nicht genug. Und dann sucht sich das Team natürlich das, wo sie irgendwie die nächste Geldquelle haben, wo sie mehr Unterstützung kriegen.
Dann ist aber Geld doch ein Stück weit wichtiger, als du uns vorhin noch hast glauben lassen, als wir über den Satz Innovation, wir haben kein Geld zum Rumspielen sprachen, oder?
Ja, aber nun möchte ich mal in den Raum stellen, dass ein Verlagshaus wahrscheinlich schon dieses Geld liegen hat. Der Startup-Gründer, der gerade von der Uni kommt und noch nicht so viel Zeit hatte, ein Medienmogul-Imperium aufzubauen, in seinem letzten Leben nicht.
Okay, also
natürlich braucht man Geld dafür, aber ich glaube so dieses, so wie du es gesagt hast, also ich finde, es ist halt immer eine Ausrede, dass man sagt, wir haben da kein Geld für.
Ja, aber Medienmogule kann man jetzt, glaube ich, bei euch auch werden, ja? Also ihr startet jetzt genau, das Media Entrepreneurship Program. Was kann man da machen? Bis zum Ende des Monats kann man sich noch bewerben. Wen würdest du da gerne sehen?
Coole Leute mit Bock auf Neues in den Medien. Wir haben einen 3 Monate Design Thinking Kurs aufgebaut, wo wir versuchen wollen, Co-Founder zusammenzubringen und Leuten, die eine sehr grobe Idee haben oder vielleicht noch gar keine Idee, aber irgendwie einen Themenbereich, in dem sie was machen würden, so weit weiterzuhelfen, dass sie dann rausgehen aus dem Programm und sagen, ja, ich weiß, da ist ein Markt für da. Ich habe mit 100 Leuten gesprochen und 120 haben mir gesagt, sie hätten das Produkt gerne morgen und zahlen dafür Preis X. Und das haben wir letztes Jahr schon das erste Mal gemacht, pilotiert sozusagen. Und das hat ganz gut geklappt. Also da ist tatsächlich ein Team rausgekommen, die jetzt auch ein Startup gegründet haben und sich in dem Programm gefunden haben. Und das ist so ein bisschen der Versuch, eben Leute, die jetzt schon länger aus der Uni raus sind oder in der Uni auch gar nichts Interdisziplinäres irgendwie gemacht haben mit anderen Studiengängen, irgendwie zu helfen, Leute zu finden, um erstmal ein vernünftiges Team zu haben, mit dem ich dann gründen kann.
Und wenn ich jetzt sage, okay, kurz entschlossen, ich mache mit, wo und wie kann ich das tun?
Am besten über unsere Webseite medialabbayern.de, da kann man sich bewerben, da sind noch alle weiteren Infos und wir haben tatsächlich in diesem Jahr auch, weil wir hatten so ein paar Anfragen aus Medienhäusern, davon kommen auch immer mehr, haben wir es jetzt auch freigegeben für Intrapreneure, so haben wir es mal hip genannt. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will nicht zwingend gründen oder nicht aus meinem Medienhaus raus, aber ich hätte trotzdem Lust, die Methoden zu lernen, neue Leute kennenzulernen, ein bisschen an meinen eigenen Projekten zu arbeiten, dann kann man das bei uns jetzt genauso.
Was mit Medien, das branchenübergreifende Medienmagazin.
Lina Timm von Media Lab Bayern ist bei uns. Ich bin etwas neidisch auf ihren Job. Sie kann sich den ganzen Tag mit Innovation beschäftigen.
Ich gebe zu, ich bin ja eher so der bewahrende Typ. Mir wäre das zu anstrengend.
Aber ich glaube, Lina schreibt bestimmt auch viele E-Mails und hat eine volle Inbox. Ist die Routine so ein bisschen nach deinem Geschmack,
ja, Herr Taylor? Auch zu anstrengend. Aber lassen Sie nicht über mich reden, sondern über Lina. Am Wochenende habt ihr einen Hackathon gehabt. Programmierer und Medienleute, die hockten da zusammen. Und also eine branchenübergreifende Zusammenarbeit im Kleinen sozusagen. Was bringt das?
Total viel. vor allem viel Spaß. Wir haben unser Future Lab beendet sozusagen mit diesem Hackathon und die Idee
dahinter.
Das Future
Lab liegt in der Vergangenheit, das ist auch schön.
Genau, das war auch mal schön. Aber vielleicht gibt es ein zweites. Nein, dieses Future Lab, da war die Idee dahinter Technology meets Journalism. Also wir haben uns 5 Technologie-Themenbereiche aus der Zukunft rausgesucht oder die jetzt gerade aktuell sind. Das war zum Beispiel Artificial Intelligence oder Smart Home oder Augmented Reality und wollten einfach mal ein paar Tech-Partner mit Medienhäusern zusammenbringen und die beiden mit einem Haufen kluger Menschen zusammenwerfen, die Ideen spinnen, was man denn machen kann.
Wie haben die sich so beschnuppert? Also so was, hast du da überraschende Erkenntnisse mitbekommen, dass so die Medienleute dachten, ach, die Technikleute sind doch nicht so nerdig und andersrum, ach, die Journalisten haben doch ein bisschen was drauf?
Also bei den Partnern war es ganz lustig. Wir hatten ja 10 Partner, also 5 Medienpartner, 5 Tech-Partner. Und die an sich waren schon mal total froh, dass sie sich jetzt kennen. Das war irgendwie cool. Dass sie dann noch Ideen umsonst obendrauf bekommen haben, das war irgendwie noch so das Sahnehäubchen. Aber dass sie mal Kontakt zueinander hatten über uns, das hat die schon mal begeistert. Und auf Teilnehmerseite, also es war wahnsinnig witzig, weil wir hatten es das erste Mal am Wochenende, dass wir 3-mal so viele Entwickler wie Journalisten da hatten. Das ist bei uns sonst immer umgekehrt. Und wir haben ja mal die Regel, dass interdisziplinäre Teams gebildet werden müssen. Und dann sind Freitagabend alle aufgeregt durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, wir brauchen noch einen Journalisten. Das war irgendwie ein schönes Erlebnis.
Das kennt man sonst so gar nicht.
Eben. Ja. Und das heißt, es hat irgendwie echt gut geklappt. Aber die haben, also das hat super funktioniert, dass die so zusammenarbeiten.
Was ist denn dabei rausgekommen so?
Unglaublich viele coole Sachen. Also wir haben ein Team hat zum Beispiel die Wearable Challenge gewonnen mit, oder es war super knapp, aber gewonnen hat das Team, das sozusagen also vorhandene Inhalte nochmal auf Lernmodus umschreibt, dass ich mir sozusagen, wenn ich gerade einen Podcast höre, den auf meiner Apple Watch mitlesen kann, falls ich jetzt irgendwie gerade Sprachen lerne oder so oder Deutsch lerne, dass ich dann irgendwie da ein bisschen besser mitkomme.
Man könnte damit auch mithören, wie unpräzise Daniel meistens formuliert. Mit Lesen.
Zum Beispiel, genau. Oder im Bereich Artificial Intelligence auch super coole Sachen. Ein Team, das mit IBM Watson versucht hat, aus Texten so eine Sentiment-Analyse rauszukriegen.
Also, lass uns noch ein bisschen über Innovation sprechen. Also wir haben gerade schon gesagt, okay, erstmal Leute zusammenbringen. Vielleicht so ein paar Leute aus der Technikszene, ein paar Leute aus den Medien. Da kann schon was richtig entstehen. Aber was glaubst du, wie können wir noch mehr Innovationsfreude wecken?
Indem wir... ja, also ich würde jetzt sagen, indem wir Technologie nicht mehr verurteilen. Ich glaube, das passiert offen gar nicht mehr so sehr, aber irgendwie sind wir immer doch noch sehr skeptisch. Ich finde immer total spannend das Beispiel von dem CTO von der Washington Post. Ich habe mal einen Vortrag in Austin gehört von dem und das war, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, Tech-Porn. Also was der alles an Automatisierung in den Newsroom gebaut hat, ist wirklich beeindruckend. Da würde kein Journalist drauf kommen, weil der gar nicht weiß, was alles geht. Und dann kommt so ein Entwickler in den Newsroom, so könnten auch Witze anfangen, und baut einfach, baut und denkt sich, warum machen wir das mit der Hand? Das kann man doch alles automatisieren. Und ich glaube, das bringt viel, da wirklich sich mehr Tech-Leute in die Firmen zu holen.
Entschuldigung, jetzt mit der Hand habe ich jetzt wirklich sozusagen Kopfkino. Aber lass uns mal darüber sprechen. Wie wecken wir jetzt eigentlich denn mehr Innovationsfreude? Weil da brauchen wir ja mehr von. Das haben wir jetzt schon deutlich rausgehört bei dir.
Gute Frage. Ich würde ja sagen, ins Media Lab kommen und sich anschauen, wie die Leute nächtelang an ihren Sachen schrauben und sich wahnsinnig freuen, wenn dann am Ende mal was funktioniert oder sie die ersten Nutzer haben. Also ich glaube, es braucht so ein Umfeld, in dem man irgendwie freier, das sind alles so Plattitüden, aber irgendwie stimmt halt so, in dem man ein bisschen freier denken kann, in dem man nicht im Tagesgeschäft eingezwängt ist.
Was glaubst du, ist ein großer Mythos beim Thema Innovation?
Mythos, dass man das schnell nebenbei machen kann. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es gibt viele Mythen. Welche denkt ihr?
Also was zum Beispiel, glaube ich, bei der Zukunftsfrage, wenn wir über Zukunft reden, dass es eigentlich immer ein bisschen blöd ist, weil eigentlich geht es ja darum, nicht wie werden die Leute in Zukunft unsere Inhalte kommunizieren, sondern wie müssen wir schon unsere heutigen Prozesse oder Produktionsweisen so anpassen, dass das zu der heutigen, zum heutigen Medienkonsum der Menschen passt. So, also es ist eigentlich so, das ist, glaube ich, für mich so ein ganz großer Punkt, den man dann nennen kann.
Ina, sind wir schon fertig?
Ja.
Oh. Oh nein.
Hast du noch eine Frage, Herr Päder?
Ach, ich hätte nur gedacht, vielleicht könnte Lina uns noch verraten, also jetzt mal jenseits eures Hackathons, was muss ich mir auf jeden Fall angucken, was du so innovativ fandest in letzter Zeit, dass ich das nicht verpassen sollte?
Ich bin gerade ein total großer Fan von der Republik in der Schweiz. Die haben, also das ist irgendwie noch gar nicht so viel Technologie, da ist noch gar nicht so viel, überhaupt, also noch nicht mehr als ein Konzept da, aber was ich total spannend finde, ist nämlich genau das Versprechen von den Gründern. Also die Republik hat ja gerade dieses riesen Crowdfunding gemacht und haben 3 Millionen Euro eingesammelt innerhalb von ein paar Tagen. Aber die Gründer sind so authentisch und sagen, wir nehmen euch ernst und ihr könnt mit uns Verleger werden, liebe Leser, und wir machen das mit euch zusammen, dass man ihnen das total glaubt und abnimmt. Und die bauen eine Community auf und ich finde, das ist momentan das Beste, was man machen kann.
Herr Päder, spielen wir eine Runde.
Wenn's denn sein muss.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Lina Timm ist noch weiter bei uns. Auf Twitter findet ihr sie übrigens unter dem Namen Luisante. Und Lina, du passt jetzt auf, wie viele Punkte jeder hat. Wie viele Punkte haben wir gerade?
Oh Gott, 0, glaube ich.
Okay.
Hast das Prinzip verstanden.
Genau, ich mache es mit sehr innovativen Methoden.
Zettel und Stift?
Genau.
Wie ist das eigentlich gerade so? Wie war eure Medienwoche so?
Oh, es geht.
Es geht?
Ich fand jetzt, war sie sehr aufregend? Ich fand eigentlich nicht.
Spielst du in meinem Regenschirm?
Daniel, das kann Lina jetzt leider nicht sehen, weil sie ja in München ist. Und Daniel holte vorhin unter seinem Tisch so einen Knirps raus. Und ich dachte, was ist das wieder für ein geiles Gadget? Bis ich feststellte, es ist bloß ein Schirm.
Ja, es hat gerechnet hier heute in Nordrhein-Westfalen. Aber
ich denke ab.
Wenn das deine Medienwoche, fand ich sehr spannend. Ich habe eine interessante Feststellung auch gemacht. Nicht die das eines Regenschirms, sondern dass mein Zahnarzt nicht nur mich als Patienten hat,
sondern auch
die Bachelorette.
Oh.
Haben die heute auf Instagram gepostet und ich dachte so, ach echt, auch in der gleichen Praxis ist sie immer. Das fand ich sehr lustig. Ich glaube, ich habe sie da aber noch nicht gesehen.
Ist
aber
das jetzt ein Grund, dorthin zu gehen oder lieber die nächste Zahnbehandlung zu meiden?
Ich weiß es nicht.
Ist das schon die Frage gewesen?
Nein, ist keine Frage gewesen. Ich habe nur ein bisschen geplaudert.
Dann stell mir doch die erste Frage.
Achso, okay. Meine erste Frage an dich, Herr Pär, es geht ums Thema Fußball. Champions League. Ab 2018 hat Sky die Rechte. Ja, das heißt, noch mehr. Alle haben Angst, dass das alles nur noch im Pay-TV ist. Aber es gibt hier so ein bisschen Entwarnung. Die Wirtschaftswoche meldet, oh, es könnte doch sein, dass es Pläne gibt, einige Spiele auch dann auch im Free-TV zu zeigen. Könnte noch rauskommen bis 2018. Das heißt aber erstmal so der gewohnte Weg beim gewohnten Sender, laufen die Champions League-Spiele dann nicht mehr. Bei welchem Sender ist das? Wo sehen wir dann ab 2018 keine Champions League mehr?
Bei Dingens. Bei RTL. Ist das nicht mehr RTL? Ich bin halt echt schon ein bisschen länger nicht mehr
fast. Vom Alter fast die gleiche Zielgruppe. ZDF.
Echt? Ich habe schon so lange kein Champions League mehr geguckt. Aber früher hatten die nämlich, war das bei RTL, also vor 10 Jahren.
Meldung diese Woche, Thomas Bellut rechnet nicht mit den Rechten der Fußball-Champions League.
Und naja, okay, das kann man natürlich wissen. Eine andere Sache, einer, der sozusagen auch schon sehr, sehr lange im Mediengeschäft ist, aber auch trotzdem irgendwie ziemlich weit vorne ist, was das Thema Digitales angeht, ist ja Hubert Burda.
Ja.
Und der hat jetzt gesagt, haben wir von neuem auch gehört, Geld ist ja gar nicht so wichtig. Die finanzielle Verantwortung, alles für mein Unternehmen, das gebe ich ab. Ich bleibe zwar noch der Chef, aber die finanzielle Verantwortung gebe ich an meine Kinder. Und ich möchte von dir wissen, wie heißen die denn, die beiden? Wenn du einen weißt, reicht's.
Elisabeth?
Und?
Felix.
Nein.
Ah.
Jakob.
Jakob,
weißt du auch, wie die mit Nachnamen heißen?
Nicht Furtwängler, glaube ich.
Doch, die Elisabeth heißt nämlich Furtwängler und Jakob heißt Burda.
Ach so.
Ich frage mich immer, was besser ist.
Kriege ich einen Punkt für Elisabeth?
Ja, kriegst du.
Juhu! Mm. Ist das okay, Lisa?
Lina!
Ja.
Okay, dann nenn mich Herbert. Frag mich die nächste Frage.
Okay, Herr Päder. So, also, Bundestagswahl steht ja bald an.
Ja,
das ZDF sagt, wir wollen auch was für die jungen Leute machen. Was macht man als junger öffentlicher
rechtlicher
Sender? Internet.
Ja.
Und setzt auf. Ist noch nicht die Frage, aber dafür gibt es vielleicht einen Bonuspunkt.
Auf Snapchat.
Auf YouTuber.
Ach so,
auf YouTuber. So weit ist das
ZDF. Ist ja Bewegtbild, okay.
Auf welchen YouTuber?
Ist ja Snapchat auch.
setzt denn das ZDF? Auch ausgezeichnet beim Deutschen Webvideopreis.
In diesem Jahr?
Und du kannst entweder, ja in diesem Jahr, du kannst entweder den richtigen Namen sagen, der Vorname wird mir völlig reichen, oder seinen hippen Internetnamen.
Ah, ich weiß es nicht.
Quasi die Luisante oder so.
Wir haben ja sozusagen über den Deutschen Webvideopreis berichtet, da lief noch die Veranstaltung.
Richtig.
Seitdem habe ich mich damit beschäftigt und zu dem Zeitpunkt war er aber noch nicht ausgezeichnet, ich weiß es nicht.
Soll ich den Tipp geben?
Ja.
Könnte auch ein Sohn von Buddha sein.
Jakob.
Nein, Felix.
Ah!
Hä? Leider kein Punkt für dich.
Ah. Ja. Okay. Wir hatten ja Digitalgipfel, ne? Diese Woche ja hier in Deutschland, sagt man so.
Echt?
Ja.
Habe ich nicht mitbekommen.
Da hat die Frau Merkel so einen berühmten Satz gesagt, da wird sie mit zitiert, die Welt wartet nicht auf Deutschland. Da erinnern sich natürlich alle daran, vor 4 Jahren, da hat sie diesen Satz gesagt mit dem Neuland. Erinnerst du dich? Genau 4 Jahre ist das her. Wer stand denn damals, als sie das Internet als Neuland bezeichnete, neben ihr? Direkt neben ihr?
Sigmar Gabriel.
Nein!
Weiß ich nicht.
Barack Obama.
Wirklich?
Ja, der war damals nämlich in Berlin und da haben die eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben und da hat sie diesen berühmten Neulandsatz gesagt. Naja, muss man nicht wissen.
Ich habe jetzt schon wieder ganz vergessen, wie es steht. Weißt du, Herr Perl?
Es steht 1-0 für dich. Mach schnell noch eine Frage, dann kann ich ausgleichen.
Okay, wir machen mal ganz schnell. Wer ist der stellvertretende Hörfunkdirektor des WDR?
Oh, weiß ich nicht.
Jochen Rausch wäre die Antwort gewesen.
Ach, schon wieder? Dann sag mir doch noch ganz schnell, es ist eine neue Studie rausgekommen. Die Kollegen, die Wissenschaftler der TU München haben gezählt, welches Medium eigentlich das die meisten Facebook-Interaktionen hat. Weißt du es?
Nein, weiß ich nicht.
RT Deutsch.
Ah.
Ganz schön viele, über 7 Millionen.
Okay. Lina, herzlichen Dank für deinen Besuch heute.
Ich schließe mal ja
gerne.
Alles.
Und bis zum nächsten Mal. Herr Perle, wir hören uns dann nächsten Donnerstag nicht wieder. Bis zum Urlaub, dann kommt Dennis Horn. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.